Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt eingeschaltet habt auf www.joelmedia.de. Wir werden weiter studieren an der Geschichte, die wir die letzten beiden Wochen uns angeschaut haben und werden heute zum eigentlichen Kern der Sache vorstoßen und eigentlich zu einigen der wichtigsten Aussagen, die Jesus hier in dieser Geschichte in Markus 7 bzw. Matthäus 15 macht. Bevor wir das tun, wollen wir natürlich Gottes Geist bitten, unser Lehrer zu sein und dem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, deine Worte haben solch eine Kraft und sind so voller Leben. Wir brauchen dein Wort so dringend und wir haben es in der Bibel, aber wir brauchen auch deinen Geist, der es uns so erklärt, wie du es gemeint hast, dass wir nicht davon abweichen und mit unserem eigenen sündigen Herzen ohne dich eine falsche Interpretation daraus machen. Wir möchten deine Schüler sein, möchten dich bitten, dass du uns zeigst, wie das, was wir heute lesen werden, für jeden Einzelnen von uns persönlich, wo auch immer wir gerade stehen, genau das ist, was du uns heute sagen möchtest. Dass diese Botschaft, diese Gedanken für unser persönliches Leben anwenden können. Und wir bitten dich, dass wenn wir jetzt gemeinsam studieren, wir erleben, wie nahe du uns durch dein Wort kommst und wie nahe du auch durch dieses Gebet uns bist. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Markus 7. Da werden wir jetzt weitermachen in Vers 14. Vielleicht können wir ganz kurz wiederholen. Jesus hatte hier eine Begegnung mit wem? Mit wem hat er hier ein Gespräch gehabt in den Versen 1 bis 13? Da waren Menschen zu ihm gekommen, das waren Pharisäer, das waren Schriftgelehrte und die kamen aus Jerusalem. Und warum sind sie gekommen? Haben wir nur Wiederholung? Sie sind gekommen, weil... Waren Spione, ja, sagt Ellen White, abgesandt von den Obersten in Jerusalem. Warum? Um Jesus genau, um Jesus schlecht zu machen. Die wollten eigentlich ihm eine Falle stellen beim Passa 30 in Jerusalem, aber Jesus kam gar nicht. Und so sind sie zu ihm, wollten ihm eine Falle stellen. Und welches Thema haben sie aufgegriffen, um ihn vor den Leuten schlecht zu machen? Was war das Thema, wo sie sich dran aufgehangen haben? Hände waschen. Die Jünger haben Brot gegessen, was immer sie gegessen haben, ja? Brot gegessen und haben sich die Hände nicht gewaschen. Dabei sagt uns Markus noch ganz deutlich, war es eine moralische, religiöse Pflicht, die Hände zu waschen. Wer das nicht tat, der, also, ich war, ihr erinnert euch, ich war mit den Fäusten, ja, so richtig ganz gründlich. Und sie hatten ganz viele Waschungen, ja, die Taufen, die Baptizo, die Taufen von Bechern und Krügen und so weiter. Und dann fragen sie, warum halten deine Jünger nicht die Überlieferung der Alten? Und wie beantwortet Jesus, das haben wir letztes Mal dann angeschaut, wie antwortet Jesus auf diesen Angriff, das ist eigentlich ein Angriff auf ihn, weil er es ja auch nicht gehalten hat. Wie antwortet Jesus? Er sagt, ihr selbst brecht das Gesetz Gottes. Ja? Ihr naht euch mit den Lippen, aber euer Herz ist fern, ja, er zitiert Jesaja 29, dieses Gerichtswort über Jerusalem und gibt dann auch ein Beispiel und ein Beispiel, das gar nichts mit dem Händewaschen zu tun hat, das haben wir letztes Mal angeschaut, nämlich das Beispiel dafür, wie Traditionen dazu führen, das Gesetz Gottes zu brechen. Das Beispiel war diese Geschichte mit dem Korban, ja, wenn also ein junger Mann seine Eltern nicht unterstützen wollte, konnte er sagen, die Unterstützung, die den Eltern zukommt, die weihe ich dem Tempel. Er konnte sie sogar selbst verprassen und musste nur am Ende seines Lebens im Testament dann den Rest im Tempel vermachen. Ja? Und so hat Jesus gesagt, hebt ihr das Gesetz Gottes auf, aufgrund eurer Übertretung willen. Und sie wollten eigentlich Jesus als Übertreter darstellen. In Wirklichkeit hat Jesus den umgestellt, ja? Und gezeigt, dass gerade die, die so sehr für kleine menschliche Regeln sind und so verbissen darauf einhaken, eigentlich in Wirklichkeit den ganzen Geist des Gesetzes übertreten und in Gottes Augen die eigentlichen Übertreter sind. Und jetzt springen wir in die Geschichte hinein, in Vers 14, wir haben in Vers 13 gelesen, so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Jetzt lesen wir mal in Vers 14. Wer mag mal Vers 14 lesen?
Und er rief wiederum das Volk herbei und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht.
Genau. Also wie wir gleich sehen werden, ist die Geschichte immer noch dieselbe. Jesus greift jetzt das Thema von den Pharisäern auf. Mit den Waschungen, da kommen wir gleich zu. Aber er sagt zuallererst zum ganzen Volk: Kommt her zu mir. Kennt ihr irgendeine andere Geschichte, wo auch jemand sich plötzlich an das ganze Volk wendet und sagt, jetzt kommt mal alle her. Jetzt, ja? Elia. Wo sagt Elia zum ganzen Volk, kommt mal alle her, am Berg Karmel. Was ist denn da los gewesen am Berg Karmel? Da war der Wettkampf zwischen Baal und dem Gott des Himmels. Wer ist der wahre Gott? Und das Volk stand dort, ja, die standen dort um den ganzen Berg herum, wahrscheinlich hunderttausende Menschen wahrscheinlich. Und die Baalspriester haben da ihr Tumult abgeliefert. Und dann sagt Elia als Einziger für die Wahrheit steht, kommt mal her, ich will euch was zeigen. Und so ein bisschen hat man den Eindruck hier auch, ja, die Pharisäer und Jesus sind im Konflikt, ja. Und Jesus sagt jetzt, nachdem er mit den Pharisäern gesprochen hat, zum ganzen Volk, kommt mal her, ich will euch etwas wirklich Wichtiges sagen. Und er sagt, hört und versteht. Und wir haben nicht die Zeit, ein langes Studium dazu zu machen, aber kennt ihr noch andere Aussagen, wo Gott oder Jesus in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, das Volk auffordert zu hören? Das ist eines meiner Themen, auf die ich immer gerne wieder eingehe. Wo sagt Gott, dass das Volk hören soll? Höre Israel! Und zwar in 5. Mose 4, 5. Mose 5, 5. Mose 6, gleich zweimal. Höre Israel! Und was ist der ganze Punkt bei 5. Mose 4, 5, 6? Warum sagt das ständig Gott, höre Israel, höre Israel? Da geht es um das Gesetz. Ja, aber die haben es doch schon gehört. Warum sagt Gott, höre Israel? Das war ja nicht neu. Was war Gott? Warum sagt Gott ständig in 5. Mose 4 und 5 und 6, höre Israel? Ja. Dass man dich nicht verhört, genau. Aber sie hatten die Stimme Gottes ja deutlich gehört. Ja, also niemand konnte sagen, ich habe nicht genau gehört, was Gott gesagt hat am Berg Sinai, oder? Die haben alle genau gehört. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Das haben sie alles genau gehört. Aber warum sagt Gott jetzt, höre Israel?
Damit man auch versteht.
Es ist ein Unterschied, ob ich etwas höre oder ob ich es auch im Herzen trage, nicht wahr? Das ist genau der Punkt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Dabei einen ersten Hinweis darauf, was gleich das Thema dieses Abschnitts sein wird. Kommen wir gleich dazu. Wenn Gott sagt, höre, dann möchte er, dass die bloße Information in unser Herz kommt. Kennt ihr noch Geschichten, wo Jesus gesagt hat, höre, wer ein Ohr hat, der in der Offenbarung, noch bei Jesus, also in den Evangelien, gibt es da eine Stelle, wo Jesus mal gesagt hat, wer ein Ohr hat, der höre. Lukas steht es wahrscheinlich auch, ja, steht auch in Matthäus und in Markus. Das ist bei den Gleichnissen. Könnt ihr euch erinnern an die Seepredigt, als Jesus das Gleichnis vom Seemann gibt, da sagt er auch, wer ein Ohr hat, der höre. Weil er wusste, das Gleichnis vom Seemann, so wie es gibt, hat eine tiefere Bedeutung. Es reicht nicht aus, nur zu wissen, Jesus hat von vier Böden gepredigt, man muss nachdenken, was das bedeutet. Und so möchte Jesus, dass die Menschen jetzt wirklich nachdenken, dass sie nicht nur sagen, wir haben Jesus zugehört, sondern dass sie wirklich verstehen, was Jesus ihnen sagen möchte. Und so soll es uns ja auch gehen. Also, schauen wir mal weiter. Und zwar in Markus 7, Vers 15. Wer mag das mal lesen? Genau. Und vielleicht noch Vers 16 dazu.
Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre.
Genau. Da seht ihr, das ist genau das, was Jesus bei den Gleichnissen gesagt hat, was er dann in der Offenbarung sagt. Wer Ohren hat, der höre. Und was ist ihm hier so wichtig? Was will er, dass die Menschen unbedingt verstehen? Wenn er es mit eigenen Worten mal zusammenfasst. Ja? Da kommen wir noch zu, Was ist der Inhalt von diesem Vers? Was will Jesus sagen? Also, was will er sagen? Es gibt zwei theoretische Möglichkeiten, wie ein Mensch unrein werden könnte. Nämlich entweder von außen oder von innen. Ja? Und Jesus sagt, egal was von außen kommt, es macht einen Menschen nie unrein. Er sagt, nichts, was außerhalb des Menschen ist, verunreinigt ihn in Gottes Augen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Was immer von außen in den Menschen kommt, ist nicht das, was ihn schuldig macht vor Gott, sondern was macht ihn schuldig? Was verunreinigt ihn? Das, was von innen kommt. Jetzt heißt das, das wird manchmal missverstanden, weil, jetzt geben wir ein Beispiel. Heißt das also, ich kann Schweinefleisch essen? Verunreinigt mich das Schweinefleisch? Also, sind wir uns einig, dass Schweinefleisch essen schlecht ist, ja oder nein? Okay, warum ist es schlecht? Ja, Ja, aber was bewirkt die Verunreinigung? Was macht den Menschen jetzt unrein? Ist es das Schwein? Nein, es ist der Ungehorsam gegen 3. Mose 11. Das ist ein Unterschied. Es ist nicht das Schwein selbst, das das Herz verunreinigt, denn das Schwein selbst ist zwar ungesund, aber es macht nicht sündig. Die Sünde entsteht dadurch, dass ich etwas esse, was Gott sagt, ich nicht essen soll. Und dadurch wird der Mensch verunreinigt. Der Apfel war nicht unrein und trotzdem wurden Adam und Eva verunreinigt durch das Essen des Apfels. Es war eine innere Entscheidung, nicht das zu tun, was Gott gesagt hat. Und das macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Ja? Ja, natürlich. Ja. Klar. Na, sagen wir so. Gott hat einen Grund, warum uns Dinge verbietet und nicht. Das hat Gründe. Aber das Prinzip des Verses bleibt bestehen. Jesus sagt nichts, was außerhalb des Menschen ist, verunreinigt den Menschen, wenn es hineinkommt, sondern er wird von innen heraus verunreinigt. Das Prinzip bleibt bestehen. Ja? Und trotzdem hast du vollkommen recht, natürlich weiß Gott, wie er die Welt geschaffen hat, er weiß, was uns hilft, was gut für uns ist, was schlecht für uns ist. Das ist natürlich eine andere Frage. Aber bleiben wir ganz kurz hier, bei dem Punkt. Haben die Jünger diese Lektion verstanden? Oder gibt es später noch Geschichten in der Bibel, wo die immer wieder mit diesem Thema kämpfen? Mit der Idee von Unreinheit, die außerhalb von ihnen ist, die sie irgendwie vielleicht verunreinigen könnte. Petrus, oder? Cornelius, Apostelgeschichte 10. Was ist da das Bedenken von Petrus? Warum hat er da irgendwie Bedenken, zu Cornelius zu gehen? Weil Cornelius ist ein Heide, der ist angeblich, also der ist ja im jüdischen Denken unrein. Und die Idee ist, wenn da jetzt ein Unreiner kommt, ja, und ich den jetzt quasi berühre, wenn die Unreinheit von außen an mich kommt, werde ich unrein. Und wenn man so denkt, was passiert dann? Also wenn man so ein Denken hat, was macht das mit dem Glaubensleben? Man sondert sich ab. Man baut ganz viele Mauern und Wälle, so wie die Juden, ja, oder im Mittelalter wie die Mönche. Ja. Ich will mich nicht irgendwie von der Welt beflecken lassen sozusagen, und dann will man sich einigeln. Übrigens, will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das gibt es manchmal auch unter uns. Nicht wenige haben den Eindruck, dass sie vor Gott schuldig sein könnten, weil ohne dass sie davon etwas wissen, ohne dass sie etwas dafür können, in ihrer Umgebung vielleicht irgendjemand anders mal irgendwie etwas Okkultes gemacht hat. Vielleicht kennt ihr diese Idee. Ja? Irgendjemand anderes hat vielleicht etwas Okkultes gemacht, da liegt irgendwo ein okkultes Buch im Keller, keiner hat es gewusst, und die Idee ist, dass aufgrund dieser Gegenwart eines okkulten Buches, von dem ich gar nichts weiß, mein Leben jetzt irgendwie negativ beeinflusst wird. Ihr Lieben, das ist nicht biblisch. Mein Leben wird erst negativ beeinflusst. Mein Leben wird verunreinigt, wenn in meinem Herzen ich mich für so etwas öffne. Wenn ich davon weiß, wenn ich es toleriere, wenn ich es gutheiße, wenn ich mich dafür interessiere, wenn ich dem Raum gebe. Aber kein Mensch und auch kein Gläubiger wird von außen verunreinigt, sondern von innen. Das ist ein ganz entscheidendes Prinzip. Und Jesus war das so wichtig, weil er wusste, dass es ein menschliches Problem ist, das weit zurückgeht, durch alle Kulturen, tief im Judentum drin war, wie wir gesehen haben, in der Christenheit, auch Mönche und so weiter, weit und weit verbreitet war und auch heute nicht ausgerottet ist. Weil das sündige Herz möchte gern den Fokus woanders hinlegen. Das Problem ist außerhalb. Ja, ich habe Probleme wegen einem anderen, ich habe Probleme wegen dem, aber nicht wegen mir selbst. Ja, das ist das Problem. Aber Jesus macht das sehr deutlich. Jetzt schauen wir mal weiter. Bevor wir hier weitergehen, lasst mal zu uns Matthäus gehen. In Matthäus 15 wird dieselbe Geschichte erzählt, aber da wird noch ein Detail etwas spezifischer ausgedrückt. In Matthäus 15 und dort Vers 11, da sagt nämlich Jesus nicht einfach nur, in den Menschen hineinkommt, sondern da gibt es ganz spezifisch, sagt er in Vers 11, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Ja, also da geht es also insbesondere auch um das Essen, aber nicht vergessen, und das ist jetzt schon ein ganz wichtiger Schlüssel für die ganze Frage, geht es denn in Matthäus 15 und Markus 17 um die Frage, Schweinefleisch essen, ja oder nein? Haben die Jünger da so irgendwo ein Kotelett versteckt und nein, es ging um welche Frage? Genau, da könnten sozusagen ein paar Staubkörner mit in den Magen geladen. Also mal unabhängig davon, dass es wahrscheinlich sogar gesund ist, wenn nicht wahr. Ihr wisst ja, man soll den Salat gar nicht so sehr waschen, ja, wegen dem Vitamin B12. Vitamin. Aber ein anderer Punkt. Und die Juden haben wirklich gedacht, dass sie dadurch irgendwie unrein werden könnten. Und Jesus sagt nein. Jetzt gehen wir zurück zu Markus. Und schau noch mal an, er sagt das der ganzen Volksmenge, weil die natürlich alle so unter dem Einfluss der pharisäischen Lehre stehen. Ja? Und er sagt das ganz deutlich, nichts, was außerhalb des Menschen ist, verunreinigt uns, sondern vor Gott sind wir nur unrein, wenn wir von innen uns verunreinigen. Übrigens, was heißt denn das für die Bücher 2., 3., 4. Mose, wo ganz viel von solcher Unreinheit steht, ja? Wenn du irgendwie einen Toten angefasst hast, bist du unrein. Wenn du irgendwie Aussatz bekommst von einem anderen, bist du unrein. Was heißt denn das dann im Licht dieser Aussage von Jesus? Also wenn in 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose steht, wenn ich den berühre, bin ich unrein. Und wenn ich da Aussatz bekomme von einem anderen, bin ich unrein. Und wenn dann aber Jesus sagt, nichts, was von außen kommt, macht den Mensch unrein. Was ist dann der Punkt von 2., 3., 4. Mose? Diesen ganzen Reinheitsgesetzen. Natürlich, sie widerspricht sich nicht, ganz genau. Was ist dann der Punkt? Ja, aber Jesus sagt ja nicht, bisher war das so, jetzt ändert sich alles. Ab jetzt ist es von galt diese Aussage schon zur Zeit der Israeliten? Also was Jesus hier sagt in Matthäus 15 und Markus 7, galt das schon zur Zeit von 3. Mose und 4. Mose? Ja oder nein? Galt dieses Prinzip? Ja, selbstverständlich. Jesus sagt ja keine neuen Weiden. Es galt immer schon. Also wenn schon damals zur Zeit der Israeliten in der Wüste kein Mensch wirklich unrein wurde durch etwas, was von außen kommt, was haben dann diese ganzen kultischen Gesetze für eine Funktion? Sie illustrieren etwas. Sie sind eine Illustration. Dass ein Aussätziger unrein war, bedeutet nicht, dass der Aussätzige verloren ist, sondern der Aussätzige und das, was mit dem Aussätzigen geschieht, ist eine Illustration für die Sünde. Und die Tatsache, dass Opfer gebracht werden, ist eine Illustration für den Erlösungsplan. Ja? Das alles sind ganz, ganz praktische Illustrationen mit gesundheitlichen Aspekten natürlich auch. Aber die kultische Unreinheit ist eine Illustration. Ja? Genau. Wenn man in der Schule irgendwie das so mit praktischen Beispielen macht oder so, ja, so irgendwie zum Anfassen, ja, wenn man den Kindern irgendwie sowas Greifbares gibt, an denen sie sozusagen ein theoretisches Konzept verstehen sollen. Okay. Also zurück zu Markus 7. Und dann sagt Jesus hier in Vers 16, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Was man bei dieser Geschichte jetzt nicht ahnt und nicht so beim eigentlichen Lesen der Verse merkt, ist etwas ganz Interessantes, nämlich, wir haben ja, das wiederholen wir jetzt nicht aus Zeitgründen, aber wir haben ja gesehen, dass Jesus diese Geschichte, wann spielt die ungefähr? Nur ganz, ganz kurz. Ein Jahr vor der Kreuzigung. Er hat jetzt ein Jahr lang in Galiläa gewirkt, ja, vorher ein Jahr in Judäa, ja, Passa 28 bis 29 in Judäa, Passa 29 bis 30 in Galiläa. Und jetzt verraten wir schon ein bisschen, was in den nächsten Wochen kommt. Was macht er denn jetzt in dem kommenden Jahr? Was macht er jetzt erstmal? Wisst ihr das vielleicht? Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Er geht jetzt erstmal ins Ausland. Er wird für ungefähr ein halbes Jahr sich vom öffentlichen Dienst zurückziehen. Das kommt dann ab nächster Woche, wenn wir ausführlich studieren. Er geht dann in die Gegend von Tyrus nach Phönizien. Ellen White nennt das The Retirement. Also er hat sich sozusagen so ein bisschen eine Auszeit genommen, weil er mehr mit seinen Jüngern zu tun haben wollte. Das hier ist die letzte Geschichte in seinem Dienst in Galiläa, bevor er sich für eine längere Zeit zurückzieht. Und wenn es die letzte Geschichte ist, die wir kennen, bevor er sich zurückzieht, sind das seine letzten Worte an die Volksmenge, bevor er sich zurückzieht. Quasi, das sind so für längere Monate, ist das Letzte, was so die Menschen von Jesus hören. Das ist fast so wie ein Testament. Das merkt man jetzt beim Lesen gar nicht so, ja. Aber das ist eigentlich das, was ihm am allerwichtigsten ist. Sagt, diese ganzen äußeren Regeln der Pharisäer, das ist nicht das Punkt. Das Problem liegt tief im Menschen. Ihr selbst seid das Problem sozusagen. Ihr braucht ein neues Herz, wie wir gleich sehen werden. Und deswegen sagt er, wer ein Ohr hat, der höre. Genau das, was er schon den Israeliten am Sinai gesagt hat. Ja, ihr denkt, ihr müsst die ganzen Gesetze halten, das müsst ihr auch, aber das Problem ist euer Herz. Ja? Das Gesetz muss in euer Herz kommen, dann könnt ihr sie auch halten, ja? Durch meine Kraft. Gut, gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt kommt Vers 17. Wer mag mal? Was fällt euch an dem Vers auf? Als er zu Hause war, fragen ihn seine Jünger nach dem Gleichnis. Das gab es schon öfter. Wo gab es das schon? Bei der Seepredigt, wo er die ganzen Gleichnisse gesagt hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Er hat den Menschen die Gleichnisse gepredigt, aber er hat sie nicht ausgelegt, sondern wem hat sie nur ausgelegt? Nur den Jüngern. Ja? Das war so ein ganz typisches Muster. Nur irgendwas ist an diesem Vers sehr merkwürdig. Wenn ihr den mal jetzt mal genau unter die Lupe nehmen. Was ist eigentlich ein bisschen merkwürdig an dem Vers?
Er war von der Form weg.
Ja, gut, Die sagen, es ist ein Gleichnis. Also ich weiß nicht, wie ihr Gleichnisse definiert, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Gleichnis war, oder? Das war eine ziemlich deutliche Aussage. Und trotzdem haben sie den Eindruck, es ist ein Gleichnis. Wir werden gleich sehen, dass Jesus eigentlich gesagt, also das war schon eigentlich relativ deutlich. Ja? Wieso versteht ihr es nicht? Sie haben das Gefühl, es ist ein Gleichnis und da ist irgendwas tiefer dahinter, was Sie jetzt erklären müssen. Und an der Stelle springen wir wieder zu Matthäus. Und zwar fügt Matthäus noch was zu, was Markus auslässt. In Matthäus 15 und dort Vers 12. Da geht es jetzt erst nochmal um einen anderen Punkt. In Matthäus 15 und dort Vers 12. Wer mag den mal lesen? Genau, jetzt kommen die Jünger und sagen, hey, ist dir bewusst, die Pharisäer, die sind alle so grimmig weggegangen. Weißt du das? Was ist interessant an dieser Frage? Wenn die Jünger von Jesus zu Jesus kommen und sagen, hey, weißt du, dass die Pharisäer richtig dass die Predigt ganz schön schlecht fanden? Was ist an dieser total bemerkenswerte Frage? Also ich wollte jetzt fragen, was ist bemerkenswert, wenn die Jünger von Jesus zu Jesus kommen und sagen, hey, weißt du, dass die Pharisäer deine Predigt schlecht fanden?
Sie zweifeln ein bisschen, dass Jesus sich selbst
gewinnt. Ja, genau. Ich meine, Jesus hat ihm schon Jahr für Jahr, Beispiel für Beispiel gegeben, dass er immer gewusst hat, was die Menschen denken, oder? Aber so richtig ganz haben sich die Jünger noch nicht begriffen. Ja? Sie haben schon so oft erlebt, dass Gott ihre Gedanken kennt, also Jesus ihre Gedanken kennt, dass Jesus die Gedanken der Pharisäer kennt. Und sie fragen ja, hey, hast du das mitbekommen, dass die so ein bisschen gemurmelt haben? Ja? Hast du mitbekommen? Interessant ist, Jesus tadelt sie aber nicht dafür. Das ist eines der ganz vielen Beispiele, wo die Jünger noch nicht so ganz richtig durchgedrungen sind und Jesus einfach schluckt sozusagen einfach an, auf eine spätere Zeit die Korrektur verschiebt. Jetzt erstmal über was anderes redet. Sie haben Anstoß genommen. Übrigens, was noch interessant ist, wieder in unserem chronologischen Gerüst, nicht wahr? Welche Geschichte fand denn vor kurzem statt, die ganz ähnlichen Ausgang hatte? Also hier sind ja die ganzen Schriftgelehrten wütend weggegangen. Hatten wir irgendwie vor kurzem eine Geschichte, wo auch Leute weggegangen sind? Ich muss euer Kurzzeitgedächtnis trainieren. Ja, genau, in Johannes 6, oder? Nach der Speisung der 5000 plus und nachdem sie am nächsten Tag dann Jesus aufsuchen in Kapernaum, da haben wir diese lange Rede ja analysiert, diese lange Predigt von Jesus, wo er am Ende sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken und viele seiner Jünger haben ihn verlassen. Auch das merkt man jetzt nicht beim Lesen hier, dass diese Geschichten direkt nebeneinander sind. Erst verlassen ihn ganz viele Jünger, jetzt gehen diese Pharisäer alle wutentbrannt weg und die Jünger, die haben irgendwas Gefühl, die waren alle verlassen Jesus, ja. Alle sind gegen Jesus, ja. Das ist ja auch, macht ja was mit den Jüngern, ja. Die Jünger, die ganzen Freunde sind weg. Jetzt diese Feinde sind so bösartig. Und deswegen scheint es ihnen ein Anliegen zu sein, eigentlich Jesus mit den Pharisäern irgendwie zusammenzubringen. Ja, das sagt Ellen White auch. Die haben immer wieder versucht, irgendwie Jesus mit den Theologen ihrer Zeit irgendwie in Harmonie zu bringen. Und Jesus hat irgendwie keine Anstalten gemacht. Er wollte sie zwar retten, aber er wollte nicht mit ihnen einfach nur Harmonie, so im Sinne von einem politischen Kompromiss haben. Jetzt lesen wir mal Folgendes. Lass mal den Finger hier, geht mal zu 1. Korinther 10. Was denn, hat denn Jesus bewusst diese Kontroverse herbeigeführt? Hat er diesen Anstoß gelegt, damit die Pharisäer wutentbrannt wegziehen? Hat Jesus das gewollt, dass sie einen Anstoß an ihm nehmen? Nein. Schaut mal in 1. Korinther 10. Das gehört nämlich auch dazu. 1. Korinther 10 und dort Vers 32 und 33. Dort sagt Paulus, gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. So wie auch ich in allen Stücken allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Also Paulus sagt, wir als Gläubige, als Mitarbeiter Gottes sollten keinen Anstoß geben und sollten versuchen, wem zu gefallen? Nicht uns selbst, sondern allen anderen. Aber derselbe Paulus sagt auch, schaut mal, lass du einen Finger drin? Selbe Paulus, selbes Buch. Selbes Buch noch, 1. Korinther. Also Paulus sagt, ich möchte keinen Anstoß legen. Ja? Ein wahrer Christ möchte niemals anderen Schaden zufügen. Er möchte niemals, dass Leute sich ärgern. Er arbeitet nicht darauf hin, dass Leute irgendwie zornig werden. Ganz im Gegenteil. Aber Paulus wusste auch, 1. Korinther 1, Vers 22 und 23, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Er sagt, allein die Tatsache, dass wir das Evangelium verkünden, sorgt für Anstoß. Das Evangelium selbst bewirkt den Anstoß. Und deswegen sagt Paulus dann auch, obwohl er sagt, ich will allen gefallen, sagt er auch, wenn ich Menschen gefalle und nicht Gott, bin ich kein Knecht Gottes. Ja. Also da sieht man, wie ausgewogen er das betrachtet hat. Und das ist natürlich auch der Grund, wie wir Jesus hier verstehen können. Gehen wir zurück zu Matthäus 15 und schauen wir uns jetzt die Antwort von Jesus an. Da sagt er etwas Interessantes. Matthäus 15 und dort Vers 13. Was sagt er? Wer mag mal lesen? Wow, ja, die Jünger kommen und sagen, hey, die ganzen Theologen, die sind gegen dich, was machen wir jetzt? Und Jesus sagt, jede Pflanze, die nicht mein Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Boah. Hatte Jesus sowas Ähnliches vor kurzem schon mal gesagt? Wenn ihr euch an Johannes 6 erinnert? In Johannes 6, in Johannes 6, hatte er wenige Tage wahrscheinlich vorher was ganz Ähnliches gesagt. In Johannes Kapitel 6 und dort in Vers 44. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da hatte er mehrmals gesagt, jeder Mensch, der zu Jesus aus echtem Antrieb kommt, der kommt durch den Vater. Und wer nicht wirklich durch Glauben zu Jesus kommt, vom Vater gezogen, der kann zwar in der Gemeinde tun und lassen, was er will, aber wer nicht wirklich zu Jesus kommt durch den Vater, der wird in der Gemeinde nicht bestehen. Der wird am Ende sich gegen Gott wenden. Eine Pflanze, die ausgerissen wird. Gibt es irgendein Gleichnis von Jesus, wo er davon spricht, dass irgendwann mal Pflanzen ausgerissen werden? Unkraut und Weizen, ja, Matthäus 13. Aber hier kommt noch eine interessante Ebene dazu. Wann wird denn das Unkraut ausgerissen? Am Ende, was heißt also, es scheint eine radikale Aussage zu sein, ja, so, sie werden nicht gerettet, aber es ist auch implizit auch die Botschaft, liebe Jünger, es ist nicht eure Aufgabe, die Pharisäer zu bestrafen, wenn ihr das wollt. Ja, Gott wird dafür sorgen. Dieses ist Unkraut und Weizen wird miteinander wachsen und Gott wird sich dafür sorgen, dass dieses Unkraut ausgerissen wird. Jetzt, wenn wir das lesen, haben wir was für einen Wunsch? Was müsste der Wunsch eines jeden Menschen sein, der einigermaßen bei Sinnen ist und gläubig ist? Was ist der Wunsch, wenn man diesen Vers liest? Genau, bin ich eine Pflanze, die der Vater gepflanzt hat. Ja? Woher weiß ich, dass mich der Vater gepflanzt hat? Ja? Schauen wir mal gemeinsam in Psalm 92. Psalm 92. Und dort Vers 14. Aber wir können Vers 13 und 14 lesen. Dort heißt es, Psalm 13 und 14, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind, wo? Im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Wie viele Bäume standen im Tempel? Okay, ist also eine symbolische Metapher, oder? Was heißt denn das? Wer wird gedeihen? Wer wird im Glauben ans Ziel kommen? Es sind diejenigen, die, also wie steht es hier, welche Bäume werden gedeihen? Welche Bäume werden sein wie Palmbäume und Zedern auf dem Libanon? Das sind die großen Bäume, ja, die dicken. Wo muss man gepflanzt sein, um zu gedeihen? Im Tempel, im Haus Gottes. Wer im Heiligtum gepflanzt ist, der wird auch bestehen. Ganz interessante Idee. Wer seinen Glauben auf das Heiligtum gründet, auf das, was das Heiligtum sagt, der wird bestehen. Der wird gedeihen. Wer sind diejenigen, die am Ende nicht bestehen? Sie haben vielleicht vom Heiligtum gehört, können vielleicht auch die Heiligtumsgegenstände alle runterbeten, aber ihre Wurzeln sind nicht im Heiligtum. Also, ich meine, wir kennen das Heiligtum mit den Ideen, die im Heiligtum so sind, ja, sehr einfache, aber sehr profunde Ideen, sehr, sehr wichtige Ideen. Wer dort seine Wurzeln ausschlägt, der wird gedeihen. Schauen wir noch einen tollen Vers an, Jesaja 60, Entschuldigung. Das ist ganz großartig. Jesaja 60 und dort Vers 21. Das ist so wieder so einer dieser Verse, der so, wo schon die Ewigkeit der neuen Erde durchschimmert durch die Zeilen. Jesaja 60 und dort Vers 21. Dort steht, mag jemand lesen? Genau, also da wird beschrieben, am Ende der Zeit in Neu-Jerusalem wird das Volk nicht so, das ist nicht mehr Weizen und Unkraut, sondern nur noch Gerechte, nur noch Gläubige, nur noch Heilige, Reine, alle, die Gott gepflanzt hat. Und jetzt möchte man die Frage stellen, ja okay, wie komme ich dahin? Ja, wie kann ich sicherstellen, dass ich vom Vater gepflanzt bin, dass ich wirklich eine Pflanzung des Herrn bin? Und jetzt kommt so eine Kapiteleinteilung, aber die Kapiteleinteilung ist eigentlich, ja, wie ihr wisst, von irgendwann später, das geht jetzt einfach weiter. Und zugegebenerweise, man liest sonst immer Jesaja 61, Vers 1, aber haltet es mal im Hinterkopf, dass dort steht, am Ende der Zeit wird das Volk aus lauter Gerechten bestehen, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Jetzt lesen wir mal weiter, Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Um wen geht's hier? Um den Messias, um den Gesalbten. Warum hat er ihn gesalbt? Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Was ist die frohe Botschaft? Das Evangelium. Wer sind die Armen? Alle, die unter dem Mindestlohn verdienen? Nein, die, was sagt Matthäus 5? Glückselig sind die geistlich Armen. Die wissen, mir fehlt was. Die irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen Jesus. Ja? Denen wird das Evangelium verkündigt. Was passiert? Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche geben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes. Bis dahin, also der Messias macht was? Er heilt die zerbrochenen Herzen, er predigt eine gute Botschaft an alle, die ihn brauchen, er macht die Gefangenen frei, er macht die Traurigen fröhlich und er gibt ihnen das Kleid der Gerechtigkeit. Und was ist die Folge davon? Dass sie genannt werden? Vers 3? Bäume der Gerechtigkeit! Eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Also könnt ihr sehen, Jesaja 60, Vers 21, sie werden aus lauter Gerechten bestehen. Eine Pflanzung des Herrn. Man fragt sich, okay, wie kann ich dabei sein? Wie kann ich gepflanzt sein? Und dann in Jesaja 61, Vers 3 sehen wir, diese Menschen werden eine Pflanzung des Herrn genannt. Sie sind die Bäume der Gerechtigkeit. Okay, wer ist das? Wer ist das in Vers 1, 2 und 3? Was haben die erlebt? Es sind alle die, die zerbrochenen Herzens waren, die gefangen waren, die geistlich arm waren und die den Messias angenommen haben. Wenn du arm bist, zerbrochenen Herzens, traurig, gefangen und du den Messias angenommen hast, in dein Herz genommen hast und die frohe Botschaft akzeptierst, bist du was? Eine Pflanzung des Herrn, ein Baum der Gerechtigkeit. Und jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass der Baum immer schön genährt wird, nicht wahr? Mit Wasser und mit Sonnenschein, also Sonnenschein und Wasser und Nährstoffe. Deswegen sagt Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt auf dem Weg der Gottlosen, sitzt, wo die Spötter sitzen und so weiter, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und daran, nicht darüber nachsinnt, Tag und Nacht, der also Freude hat an Gottes Wort, weil es halt so gute Botschaft ist und sich daran freut, der wächst und wächst und wächst. Wir müssen uns nicht so sehr fürchten, bin ich jetzt eine Pflanzung des Herrn oder nicht. Jeder, der Jesus von Herzen liebt und zu ihm kommt, weil er gemerkt hat, Jesus hilft mir, ist eine Pflanzung des Herrn. Die Pharisäer waren keine Pflanzung des Herrn, weil sie nie zum Messias gekommen sind. Weil sie nie mit dem Messias gelebt haben. Sie haben ganz viele religiöse Regeln gekannt, aber sie kannten den Erlöser nicht. Und deswegen waren sie keine Pflanzung des Herrn. Und deswegen sagt Jesus den Jüngern, ihr denkt vielleicht, die wissen so viel. Und ihr denkt vielleicht, die können so viel. Und die wirken auch so heilig. Und die reden immer so hochgestochen. Aber ohne Messias werden sie ausgerottet. Nur die, die erlebt haben, dass ihre Sünden vergeben worden sind und die den Messias kennen, die werden bleiben, gepflanzt in den Vorhöfen des Herrn. Ist doch toll, oder? Ganz, ganz großartiger Vers. Oh je, die Zeit ist fast vorbei. Machen wir wahrscheinlich dann nächste Woche weiter, weil das Ganze schaffen wir nicht mehr. Gehen wir nochmal zurück zu Matthäus 15. Genau, Matthäus 15, dann können wir das hier abschließen und dann machen wir nächste Woche den zweiten Teil. Ich dachte, wir sind schneller, aber er sagt in Vers 13, und das ist jetzt sehr wichtig, er antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Wer pflanzt die Pflanze? Gott, der Vater. Wer hat denn die Pharisäerpflanze gepflanzt? Sie selbst quasi, ja, sie haben sich selbst gepflanzt. Ja. Sie haben gesagt, okay, wir sind eine Pflanze. Ja. Schaut, wie schön wir sind. Ja. Wir sind so groß, wir können 5. Mose auswendig. Ja. Wir sind so breit. Schaut mal, wie viel Zehnten wir geben und Almosen. Ja. Wir haben sich selbst gepflanzt und sie werden wieder ausgerissen werden. Aber die wahren Pflanzen werden von Gott gepflanzt. Gott setzt sie hin. Jetzt, welche Menschen möchte Gott nicht als Bäume der Gerechtigkeit pflanzen? Wie viele Menschen gibt es, die Gott nicht als Bäume der Gerechtigkeit haben möchte? Okay, also wenn du ein Mensch bist, qualifizierst du dich schon mal, okay? Jeder Mensch ist in Gottes Augen ein Kandidat, so eine Pflanzung zu sein, weil Gott pflanzt es. Was müssen wir also tun, damit wir so eine Pflanzung sind? Damit wir tatsächlich unsere Wurzeln in den Boden strecken und dann bleiben und nicht ausgerissen werden können? Ja, sich einpflanzen lassen. Sich von Jesus ziehen, sich vom Vater ziehen zu lassen. Könnt ihr euch erinnern, Johannes 6 haben wir gesehen, alle, die mein Vater zieht, ja, dem Vater zu glauben, wenn er in der Bibel von Jesus spricht, ja, durch den Heiligen Geist, ihm zu glauben, dass das stimmt. Und wenn wir ihm glauben und vertrauen, werden wir gepflanzt, sind wir gepflanzt. Und wenn wir glauben und vertrauen und mit ihm zusammenleben, dann werden wir auch durch nichts ausgerissen werden. Und das war die Lektion für die Jünger, denn auch für sie kam jetzt eine schwere Zeit. Ja, also in einem Jahr Kreuzigung. Für die Pharisäer und die Schriftgelehrten endete die Gnadenzeit bald. Ein paar Jahre noch, aber die waren in der Endzeit quasi. Es war ja für das jüdische Volk in gewisser Weise so eine Art Endzeit. Ein großer Sturm hat sich zusammengebraut. Und Jesus sagt ihnen, schaut nicht auf die Pharisäer, denkt nicht so sehr, nur weil die so theologisch gebildet sind, dass sie so große Autorität haben. Das Einzige, was am Ende zählt, ist, habe ich erlebt, dass Jesus mein zerbrochenes Herz heilt? Habe ich erlebt, dass ich geistlich arm bin und Jesus hat mich gefüllt? Habe ich erlebt, dass ich traurig war und Jesus hat mir Freude geschenkt? Das zählt. Und wer das erlebt hat, der ist eine Pflanzung des Herrn und er wird bleiben. Nächste Woche schauen wir dann das Ende der Geschichte an, wie versprochen, dann gucken wir, was Jesus dann in Markus 7 gesagt hat. Wollen wir Jesus bitten, dass wir jeden Tag neu uns mit ihm verbinden, jeden Tag bei ihm bleiben, dass unsere Wurzeln fest werden und dass wir eine Pflanzung sind, eine Pflanze, die Frucht bringt, nämlich die Frucht des Geistes zu seiner Ehre. Wollen wir gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass wir erfahren dürfen, dass jeder einzelne von uns, ganz egal, wer wir sind und was wir denken, eine Pflanzung von dir sein kann, wenn wir Jesus in unser Herz lassen und ihn in unserem Herzen auch dann wirklich lassen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns davor bewahrst, dass wir uns vor anderen einfach nur selbst darstellen, wie die Pharisäer. Dass wir vielleicht durch äußerliche, menschliche Zurschaustellung eine Heiligkeit suggerieren, die wir gar nicht innerlich haben. Herr, schenk uns diese Erfahrung, dass du die tiefsten, innersten Nöte unseres Herzens kennst und heilst und dass wir wissen dürfen, dass du ein Fels bist, der nicht wankt noch weicht. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns vorbereitest auf all das, was noch kommen wird. Und dass wir wissen dürfen, dass du für uns da bist. Lass uns nicht auf Menschen schauen, sondern auf dich, Herr Jesus. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.